Ja, ihr lieben Geschwister in Riedlingen, ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich den Kontakt pflegen kann mit euch. Und ich möchte euch herzliche Grüße ausrichten, einmal von meiner Frau und dann aber auch von der immer noch Baptistengemeinde Schwaigern-Massenbach. Wir werden aber zum Ende dieses Jahres aus dem Bund austreten und ab 1. des neuen Jahres 2020 werden wir eine freie, selbstständige Gemeinde sein. Es ist noch mit ein bisschen Schwierigkeiten verbunden, manches holpert noch ein wenig, aber wir sind sicher, dass wir richtig handeln, auch wenn es manchmal ein Problem gibt. Aber wir sind sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denn es geht nicht darum, den Problemen aus dem Weg zu gehen, sondern Gemeinde nach dem Willen Gottes zu bauen. Das ist unser Antrieb und unsere Triebfeder. Und für heute Morgen heißt das Thema das Jona-Zeichen. Wir haben ja schon gehört aus dem Propheten Jona, das erste Kapitel. Und so möchte ich euch heute mal 3000 Jahre zurückversetzen in die Zeit Jonas, in die Zeit Ninives. Ninive war damals das Zentrum des Assyrischen Reiches, ist im Norden des heutigen Irak gelegen. Stellen wir uns mal vor, wie es damals ausgesehen hat. Ein Marktplatz voll mit Menschen, Kinder, die spielen, Händler, die feilschen, Marktfrauen, die ratschen. Und mitten in dieser Menge steht ein unbekannter Mann und ruft vielleicht mit hebräischem Akzent: Liebe Bürger von Ninive, ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Noch 40 Tagen und eure Stadt liegt in Trümmern. Wer war dieser Mensch? Klar, wir wissen es. Es war Jona, wir haben es ja gehört, der Schriftlesung. Früher wurden wir in der Schule, fast möchte ich sagen, damit traktiert, dass wir eine Charakteristik schreiben mussten. Zum Beispiel von Wilhelm Tell oder der Stauffacherin habe ich mal eine geschrieben. Oder von Michael Kohlhaas, so die ganzen Klassiker durch. Und meine Charakterisierung oder Charakteristik von Jona würde so aussehen. Jona ist extrem willensstark, schont weder sich selbst noch andere. Auf Schwäbisch würde man sagen, ein richtiger Dickkopf. Der lässt sich lieber ins Meer werfen, als Gott zu gehorchen. Darüber hinaus gibt es bei Jona immer so ein Auf und Ab in seiner Beziehung zu Gott. Mal ist er mal oben auf, dann hadert er mal wieder mit Gott. Als wieder Erwarten in Ninive eine Erweckung ausbricht und das angekündigte Gericht ausbleibt, dann ist es dem Jona auch nicht recht. Eigentlich müsste er sich ja freuen, dass sich die ganze Stadt bekehrt. Nein, er ist eingeschnappt, weil das Gericht ausbleibt. Und als die Geschichte mit dem Rizinusbaum, ihr kennt die Geschichte aus dem Jona-Buch, der dem Jona erst Schatten spendet und dann wieder verdorrt, dann hadert Jona wieder mal mit Gott. Aber Gott hilft ihm gerade mit diesem Rizinusbaum in geradezu liebevoller Weise wieder zurecht. Also der Mensch Jona irgendwo zwischen Selbstmitleid, Rechthaberei, Gottvertrauen. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Sie verschweigt uns nicht. Auch die Glaubenshelden haben ihre Fehler und Macken. Wir denken an den David, der ja wirklich eine sehr schräge Nummer abgezogen hat. Auch Abraham hatte seine Fehler. Jakob, ihr kennt die ganzen Geschichten. Die Bibel verschweigt es nicht. Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Und so verschweigt sie eben auch nicht, dass der Jona nicht der ideale Gottesmann war, sondern eben auch seine Schwächen hatte. Ich war früher mal bei der Liebenzeller Mission, die wurde von dem Missionar Hudson Taylor gegründet. Und ich war früher ein ganz großer Fan vom Hudson Taylor. Ich habe gedacht, das ist so der ideale Mensch. Der hat auch das sehr ernst genommen, den Chinesen, ein Chinese zu sein, hat sich einen Chinesenzopf wachsen lassen. Mir hat das gefallen. Und dann habe ich mal eine Biografie gelesen, da war ein großer, der hatte nur Siege. Und habe ich eine weitere Biografie gelesen und das hat mich dann doch etwas nachdenklicher gemacht. Er war sehr patriarchalisch, ich könnte sogar auf gut Deutsch sagen, der war nicht teamfähig. Wenn es nicht nach seinem Willen geht, hat er ein Problem. Also jeder Gottesmann, auch ich, auch ihr, habt so seine Probleme und deshalb ist uns die Bibel sympathisch und es ist uns Jona sympathisch, weil die Bibel damit ehrlich umgeht. Und Gott braucht auch nicht nur einfühlsame Menschen oder könnte ja salopp sagen Weicheier. Er braucht auch manchmal Dickschädel. Und selbstbewusste Menschen wie Jona, denen es egal ist, ob sie mit einem Papagei oder einem König sprechen. Wir kennen den Verfasser des Buches Jona nicht, aber praktisch alle Ausleger gehen davon aus, dass Jona die Geschichte entweder selbst aufgeschrieben hat oder dass sie eben nach seinem Bericht verfasst wurde. Jona bekommt also den Auftrag, die Großstadt Ninive, die Hauptstadt von Assyrien, ihre Sünden vorzuhalten und das kommende Gericht zu verkündigen. Nun gibt es in der Bibel sehr unterschiedliche Menschen. Jesaja hat gesagt, hier bin ich, sende mich. Samuel hat gesagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und der Jona reagiert völlig anders. Dem ist der Auftrag total unsympathisch. Der sagt nicht, hier bin ich, sende mich. Der sagt, ich will weg. Also seine Begeisterung über diesen Auftrag hält sich in sehr engen Grenzen. Jona war also, ist, glaube ich, nicht der Mensch, der sich gegen Gott auflehnt, aber er bekommt einen Auftrag, den er einfach nicht ausführen will. Die ganze Sache war ihm äußerst unangenehm. Andererseits möchte er aber Gott auch keinen Korb geben. Er sagt nicht ja, er sagt auch nicht direkt nein. Er versucht es, ja, heute würde man sagen, mit Trick 17. Nur in diesem Fall war das nicht das Gelbe vom Ei. Es war sogar ausgesprochen töricht. Es heißt in Jona 1, er flieht, er versucht vor Gott zu fliehen, aber vor Gott kann man nicht fliehen. Gott, egal wo man ist, vor Gott kann man nicht fliehen. Was ging denn im Jona vor? Im ersten Augenblick dachte er vielleicht an eine Verwechslung. Ich doch nicht. Ich bin doch nicht gemeint. Ich, der einfache Jona, kann doch nicht in einer Metropole wie Ninive predigen. Die lachen mich doch aus, sofern sie überhaupt Notiz von mir nehmen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir bekämen den Auftrag, uns ins Flugzeug nach New York zu setzen und dort zu verkündigen, in 40 Tagen geht New York unter. Ja, was würden wir denn sagen? Das ist doch lächerlich, sinnlos. Da hört eh kein Mensch drauf. Spinner haben sie in New York eh schon genug. Außerdem ist mein Englisch zu schlecht. Also wir wären alles andere als auch begeistert von so einem Auftrag. Der Auftrag war nicht einfach, das muss man auch mal sagen, wenn man den Jona hier kritisch würdigt. Der Auftrag war nicht einfach, das war ein sehr unangenehmer Auftrag. Also ich denke, auch unsere Begeisterung hätte sich in engen Grenzen gehalten. Oder betrachten wir es mal umgekehrt, was würden die Stuttgarter sagen, wenn ein Ausländer auf dem Schlossplatz schreien würde, in 40 Tagen geht Stuttgart unter. Was würden die Schwaben sagen, der hat nicht alle Maultaschen in der Pfanne oder so irgendwas. Die meisten würden sogar vorbeigehen und glauben würde dem keiner auch nur ein Wort. Anders in Ninive, mit Gottes Hilfe, die Menschen hören Jona zu, sie nehmen seine Botschaft ernst und fragen, was können wir tun, damit Gott sein Vorhaben noch einmal ändert. Sie vertrauen auf das, was Jona sagt, beginnen zu fasten, zu beten, Sünden zu vermeiden. Und tatsächlich, Gott ist gnädig und verschont die Stadt. Anders als später beim Propheten Nahum. Man kann hier auch sehr schön die Barmherzigkeit Gottes beim Propheten Jona sehen und den Zorn Gottes beim Propheten Nahum, aber das ist heute nicht das Thema. Ich finde es eine andere Sache hochinteressant, dass nämlich schon im Alten Testament Gottes Retterwille auch den Heiden gilt. Das Ninive war ja eine heidnische Stadt. Lange vor dem Kommen Jesu will Gott nicht nur die Juden, sondern auch die Nationen, die Heiden retten. Er ist eben nicht nur ein Gott der Juden, sondern auch ein Gott der Heiden. Ein Glück, davon profitieren wir nämlich auch. Kurz gesagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dieser Retterwille Gottes ist der tiefste Grund für den Auftrag an Jona. Vielleicht aber auch der Grund dafür, dass sich Jona seiner Aufgabe entziehen wollte. Also neben den anderen Schwierigkeiten, die man sowieso hat, wenn man in eine fremde Stadt geht und dort den Untergang predigt, vielleicht hatte auch Jona gar keine Lust dazu, den Heiden die Gnade Gottes zu predigen. Ausgerechnet den Heiden, wofür haben wir Juden denn viele Jahre lang die göttliche Schule und Erziehung durchgemacht? Jetzt sollen die Heiden einfach alles so geschenkt bekommen durch die Gnade Gottes? Das gibt's nicht. Quereinsteiger können wir nicht gebrauchen. Zum Glück ist Gottes Rettungswille stärker als die Bedenken des Jona. Er lässt nicht locker und macht den Jona mürbe, indem er ihn 3 Tage lang der ätzenden Magensäure eines Fisches aussetzt. Wenn es um die Rettung von Menschen geht, scheut Gott auch vor ungewöhnlichen Wegen nicht zurück. Gott geht die tollsten Wege, um uns zu retten und seinen Plan durchzuführen. auch wenn wir uns immer wieder widersetzen. Und Gott würde uns vielleicht manchen Umweg, es muss ja nicht gleich der Allerschlimmste sein durch den Magen eines Fisches, aber Gott würde uns vielleicht manche Umweg ersparen, wenn wir gleich folgen würden. Und nachdem Gott den Jona durch Leiden, kurz aber heftig, geführt hat, gehorcht Jona Gottes Gebot. Und Jona hätte sich den Besuch, wie gesagt, im Fischmagen ersparen können, wenn er gleich gehorcht hätte. Gott will uns damals wie heute als Dienstleute haben, doch wir sind schnell auf der Flucht. Ich doch nicht. Ich kann nicht zu dem Bruder hingehen. Ich habe selber auch schon Sünden begangen. Und überhaupt gibt es jemanden, der steht ihm näher, der soll es dann tun. Ja, solche Aufträge sind manchmal nicht immer angenehm. Ich hatte auch mal vor einiger Zeit einen Auftrag. Da ging es um ein Mädchen, das wir dann schließlich aus der Gemeinde ausschließen mussten, da hinzugehen und mit der zu reden. Das war mir sehr unangenehm. Und es gab wirklich auch tausend Gründe, warum ich es eigentlich nicht tun sollte. Ich bin nicht geeignet dafür, ich bin ein alter Mann, das ist ein junges Mädchen. Und überhaupt, Gott mutet einem auch Aufträge zu, die einem nicht angenehm sind. Und da ist es wichtig, Kurs zu halten und auch die Dinge zu tun. Gott gibt nämlich auch nicht so schnell auf. Und man sieht es ja am Jona, er verfolgt seinen Plan und er verfolgt sein Ziel. Und beim Jona eben auch durch Leiden. Als junger Mann war ich über Pfingsten immer in Bad Liebenzell auf dem Missionsberg. Und die jungen Männer, die jungen Burschen, wie ich damals, haben im sogenannten Zelthaus übernachtet. Und da war abends oft eine Kissenschlacht angesagt. Das ist halt so bei jungen Buben so üblich. Und am Ende sah es im Quartier aus, als wäre eine Bombe explodiert. Und so ähnlich sieht es in uns aus, wenn wir wie Jona eigene Wege gehen. Totales Chaos. Gott muss immer wieder hinter uns aufräumen. Und erst wenn wir lernen, Gott zu gehorchen, kann Gott uns gebrauchen. Hören wir mal, und das ist das eigentliche Predigtthema, was Jesus zur Jona-Geschichte sagt. Und ich lese aus Matthäus 12, die Verse 38 bis 42. Und da heißt es: Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht, wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Also, Jona wollte durch seinen Ungehorsam das gnädige Handeln Gottes verhindern. Das war mindestens die Folge. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die glauben erst gar nicht daran, dass Gott in Jesus Christus gnädig handelt. Sie sagen, wir wollen ein Zeichen oder wir wollen Beweise. Hatten die nicht recht? Der Messias soll sich durch Zeichen und Wunder ausweisen. Ja, das ist richtig. Das ist auch so im Alten Testament. Aber Zeichen und Wunder sollen nicht die Bekehrung bewirken. Und genau darum ging es hier. Was wäre denn geschehen, wenn Jesus seinen Wanderstab auf den Boden geworfen hätte, der sich dann zu einer Schlange verwandelt hätte, wie bei Mose oder Aaron? Oder wenn er, wie es der Teufel von ihm wollte, von der Zinne des Tempels herabgeschwebt wäre? Dann würden ihn die Menschen vielleicht bewundern. Toller Mann, was der alles kann. Vielleicht aber auch zähneknirschend, ein ganz mächtiger Mann, vor dem muss man Respekt und Angst haben, vor ihm niederknien und ihm vielleicht auch huldigen. Aber von Herzen Jesus vertrauen, ihn lieben, ihn an die erste Stelle ihres Lebens setzen, das würden sie nie tun auf diese Art und Weise. Jesus will Nachfolger, die ihn lieben, die ihm vertrauen, die wissen, er meint es gut mit mir. Nicht Menschen, die ihn bewundern, weil er Wunder tut. Wir sehen hier ein durchgängiges Prinzip. Gott tut Zeichen und Wunder nicht als Showveranstaltung, sondern als Hilfe für Menschen. Wenn Ich habe ja vorhin gesagt, der Teufel hat ihn damit versucht, dass er ein Schauwunder tun sollte. Damit hätte ihn der Teufel zu einem Showman degradiert. Und es gibt auch heute, das darf ich auch mal kritisch sagen, im christlichen Bereich so, ja, eine ungesunde Wundersucht wie öffentliche Heilungsgottesdienste und Ähnliches. Es geht nicht darum, dass jemand durch Wunder zum Glauben kommt, sondern zum Glauben kommt man, indem man Jesus vertraut. Nicht das Zeichen soll den Glauben wecken, die Begegnung mit ihm, weil mir Jesus mit seiner unendlichen Liebe begegnet, weil er mich annimmt, weil er mein verkorkstes Leben vor Gott gerecht spricht. Darum suche ich die Begegnung mit ihm. Also wenn ich so in eure Runde blicke, dann sehe ich keinen, der Jesus ablehnt. Keinen, der nichts mit Jesus zu tun haben möchte. Keiner, der sich zu dem bösen und ehebrecherischen Geschlecht zählt. Aber liebe Geschwister, mal Hand aufs Herz. Wünschen wir uns nicht auch manchmal ein Zeichen? So, das wünschen wir nicht auch ein Wunder zu sehen? Das Wunder, dass ein Mensch, für den wir beten, umkehrt und Jesus nachfolgt. Das Wunder, dass ein Kranker, für den wir beten, gesund wird. Das Wunder, dass Gott uns mal ganz deutlich den Weg zeigt wie ein Navi, wenn wir vor einer schweren Entscheidung stehen. Ja, wir wünschen, da gehöre ich auch dazu, wir wünschen uns auch Zeichen. Aber nicht, weil wir Jesus ablehnen, so wie seine Gegner. Vielmehr wollen wir ihm ja von Herzen vertrauen. Doch wir haben einen kleinen, schwachen Glauben. Wir wünschen uns, etwas von dem zu sehen, was wir glauben. Wenn wir solch ein Wunder sehen, dann würde vielleicht unser Vertrauen uns wieder leichter fallen. Auf Dauer ohne Zeichen zu leben, das fällt schwer. Und in diesem Sinn ist uns Glaubenden ein Zeichen gegeben. Ein Zeichen ist uns gegeben, das Zeichen Jona. Es soll ein Zeichen sein, um unsere Liebe und unser Vertrauen zu stärken. Das Zeichen Jona ist kein Showwunder, kein Siegeszeichen, sondern weist auf Gottes Gnade und Liebe hin. Jesus vergleicht sich nämlich selbst in Bezug auf sein Leiden und Sterben mit Jona. Nach 3 Tagen wird ihn die Erde sozusagen wieder ausspeien, so wie der Fisch den Jona ausgespien hat. Petrus erklärt uns, dass Jesus hinabgestiegen ist in den Scheol, ins Totenreich, gerade so wie Jona im Bauch des Fisches. Diese Tatsache, obwohl sie nur einmal in der Bibel steht, bei Petrus, haben unsere Glaubensväter für sehr wichtig erachtet. Die wird immer ein bisschen auf die Seite geschoben, für so wichtig, dass es sogar Eingang in immerhin nicht ganz unbedeutende apostolische Glaubensbekenntnis gefunden hat. Paulus sagt, die Juden fordern ein Zeichen, wir aber predigen den gekreuzigten Jesus. Das Jona-Zeichen ist auch, Betonung auf auch, Kreuz. Jesu Gesprächspartner wollen seine göttliche Hoheit sehen, aber sie werden eher Zeugen seiner Erniedrigung, seines Todes am Kreuz. Aber es steckt noch mehr drin im Jona-Zeichen. Ich habe euch 3 Antworten zur Bedeutung des Zeichens mitgebracht. Die erste Bedeutung, der Tod, das Kreuz. Die zweite Bedeutung, das Leben, die Auferstehung. Und die dritte Bedeutung, der Auftrag der Mission. Und wer jetzt sagt, Mission heißt der Auftrag, ich weiß das, aber Mission verstehe ich nicht so ganz allgemein als Auftrag, sondern Mission ist für mich speziell die Weitergabe der christlichen Botschaft. Deshalb der Auftrag, die Mission. Die erste Bedeutung, der Tod, das Kreuz. Jesu Tod ist ein Zeichen der Ohnmacht. Gott schlägt nicht rein, zeigt nicht den Menschen, wo der Hammer hängt, wie wir das tun würden. Nein, er hat eine Ohnmacht der Liebe und die wird ihm natürlich von manchen als Schwäche ausgelegt und die hat ihn letztlich auch das Leben gekostet und ans Kreuz gebracht. Das Kreuz ist auch ein Messiaszeichen. Erinnern wir uns an Jona. Er ist im Schiff auf der Reise von Joppe nach Tarsis. Auf einmal kommt Sturm auf. Das Wasser schlägt über Bord, die Angst geht um, die Leute sehen in dem Unheil Gottes Strafe und suchen einen Schuldigen. Der Steuermann hat alles richtig gemacht, die Matrosen sind schuldlos, der Kapitän kann nichts dafür, aber es gibt durch ein Losverfahren, zu dem wir heute keinen Bezug mehr haben, gibt es einen Schuldigen, Jona, er ist der Sündenbock. Das Meer hat gewütet und getobt und wollte doch nur diesen einen Mann verschlingen und dieser eine Mann ließ sich freiwillig von diesem Meer verschlingen, hat gesagt, werft mich ins Meer, von diesem Meer verschlingen zur Rettung für die, die auf dem Schiff waren. Das war ja bei Jona so. Um Jesus herum schrie die Menge, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Die Mächte der Hölle hatten alles mobilisiert, um diesen einen Mann zu bekommen. Und er lieferte sich ebenso wie der Jona freiwillig dem Abgrund aus und ließ sich von ihm verschlingen, damit die, die ihm anvertraut waren, gerecht werden. Das Zeichen Jona bedeutet, wir sitzen alle im gleichen Boot. Was uns miteinander verbindet, ist unsere gemeinsame Geschichte der Sünde. Wir alle sind Sünder. Sturm kommt auf, der Sturm des Gerichtes Gottes über unsere Sünde. Es gibt keine Rettung, wir sind alle verloren, aber auf einmal bietet sich ein Ausweg an. Jesus, der Sohn Gottes, steigt zu uns ins Boot und ihn trifft der ganze Sturm des Zornes Gottes. Dafür wird er geopfert. Es gilt hier das Prinzip einer für alle. Jesu Tod ist deshalb unsere Rettung. Jesus hat bei seinem Tod sämtliche Sünden dieser Welt aufgelastet bekommen. Für wahr, er trug unsere Sünden, nicht nur unsere Sünden, sondern die der ganzen Welt, griechisch Kosmos. Das bedeutet doch, Gott hat ihn zum größten Sünder überhaupt gemacht. Alles, was jeder Mensch an Sünde begangen hat oder noch begangen wird, hat Gott seinem Sohn aufgelastet. Sünde trennt übrigens von Gott. Deshalb musste Gott seinen Sohn am Kreuz verlassen, weil er eben die ganzen Sünden aufgelastet hatte und weil er jetzt ein Sünder war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit Jesus. Jesus hat die Sünden dieser Welt getragen. Es ist so, als habe Gott hat Jesus so gestellt, als habe er die Sünden begangen und nicht ich. Und ich darf so leben, wie Jesus, der sündlos war. Meine Sünden sind nämlich durch Jesus vergeben. Am Kreuz scheiden sich die Geister in solche, die verloren gehen, und solche, die gerettet werden. Es wird auch ein Endgericht geben. Unser heutiger Text spricht davon, dass es ein Gericht geben wird. Und da heißt es, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin von Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Heißt also, die Niniviten oder wie man die Einwohner von Ninive nennt, und die Königin von Saba werden über Israel richten. Könnt ihr euch vorstellen, wie das auf die Juden damals gewirkt hat? Auf die Schriftgelehrten und Pharisäer? Ich glaube, die hat es verschüttelt. Ausgerechnet Heiden, ausgerechnet eine Frau, die in Israel nicht viel zu sagen hatte, richten im Endgericht über Israel und nicht etwa Israel über die Völker? Ja, Gott beurteilt oder nimmt andere Maßstäbe, als wir Menschen es uns vorstellen können. Die Menschen, die den Ruf hören und ihn folgen, werden von Jesus völlig anders behandelt als die, die alles wissen und es doch nicht tun. Das ist dasselbe auch ein ernstes Wort und das kann man auch auf uns übertragen. Wer viel weiß, von dem wird auch viel verlangt. Und es gibt Leute, die wissen wirklich nicht sehr viel über den Glauben. Und die werden von Jesus deshalb auch anders behandelt als die, die sehr viel über den Glauben wissen. So wie es damals Jesus gesagt hat. Unser zweiter Punkt heißt, die zweite Bedeutung des Jona-Zeichen, das Leben, die Auferstehung. Jona ist also im tiefen Mittelmeer versunken und kann nicht mehr auftauchen. Der Fall Jona ist ad acta gelegt. Wer versinkt, ist ertrunken und vergessen. Der Mensch geht zur Tagesordnung über. Aber der Herr steht nicht machtlos am Ufer. Keine Welle ist ihm zu hoch, kein Ozean zu tief. Und deshalb kommt jetzt auch kein Hai, der ihn auffrisst, sondern ein Fisch, sogar zu seiner Rettung. Man sagt ja immer, das ist so eine große Strafe, aber in diesem Fall war es ja seine Rettung. Er wäre ohne diesen Fisch ertrunken. Der Fisch war letztlich seine Rettung. Dieser Fisch gibt Jona 3 Tage und 3 Nächte Schutz. Und Jona ist auch deshalb im Meer, nicht außerhalb seines Machtbereich oder von Gottes Machtbereich, und es gibt ja sogar einen Jona-Psalm, in dem er im Magen des Fisches, das ist sicherlich der ungewöhnlichste Ort, Gott zu loben. In der Gemeinde ist es etwas einfacher. Und dann spuckt ihn der Fisch wieder aus aus dem Rachen des Todes wird er ins Leben hineinkatapultiert. Jona war sozusagen im Totenreich, genau wie Jesus, doch das war nicht das Ende. Der große Fisch, im Alten Testament das Bild für den Herrscher des Meeres und des Abgrundes, muss Jona wieder ausspucken. Er durfte ihn nicht für sich behalten und ihn nicht verdauen. Er hatte keine Macht über ihn. Der Tod packt jeden Menschen und verschlingt ihn. Das ganze Leben ist doch irgendwie ein Kampf gegen den Tod. Und früher oder später erwischt der Tod jeden und gibt keinen wieder heraus. Aber bei Jesus greift Gott ein. Drei, der Tod ist verschlungen. Ja, man könnte ja hier fast in den Sieg, man könnte ja fast an den Fisch denken. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 3 Tage und 3 Nächte befindet sich Jesus im Totenreich. Und dann kommt Jesus wieder frei. Der Tod kann ihn nicht behalten. Er spuckt ihn sozusagen wieder aus wie der Fisch den Jona. Jesus lebt, er ist vom Tod auferstanden. Jesus kann deshalb sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Volksmund sagt, vom Friedhof ist noch keiner zurückgekommen. Doch der Friedhof musste Jesus wieder herausrücken. Gibt es noch ein größeres Zeichen seiner Macht als das leere Grab? Die größten Zauberkünstler unserer Tage, die mächtigsten Männer, egal ob sie Tauben im Hut verschwinden lassen können oder Löffel verbiegen können, wenn sie sterben, gibt sie der Tod nicht mehr raus. Aber Jesus musste er wieder herausgeben. Und mit Jesus alle dem, die ihm angehören. Und das führt uns zum 3. Punkt. Der Auftrag für alle Nachfolger, die Mission. Nach der Auferstehung haben die Gedanken Jesu vor allem der Mission gegolten. Das letzte Wort, das er auf Erden gesprochen hat, war, ich zitiere es mal aus dem Gedächtnis, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das waren die letzten Worte, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist. Und diese Worte sind bedeutsam. Natürlich, letzte Worte sind immer bedeutsam, aber die von Jesus natürlich ganz besonders. Die letzten Worte haben der Mission gegolten. Und das ist auch für uns ein großes Vorbild. Jesus schlägt hier nämlich 3 Kreise. Der 1. Kreis, der innerste, ist Jerusalem. Das ist, wenn wir es auf uns übertragen, unsere Familie. Da müssen wir den Glauben vielleicht nicht mit dem Mund bekennen, aber vorleben. Sagen hat in der Familie nicht viel Sinn. Die kennen uns sehr gut, da müssen wir den Glauben vorleben. Die sehen schnell, wenn wir nicht so leben, wie es der Glaube von uns eigentlich oder Jesus von uns möchte. Der 2. Kreis wäre Judäa und Samaria. Das ist in einem Atemzug heiliges und unheiliges Land genannt. Das war für Juden sicherlich ein bisschen schrill zu hören, dass Samaria in einem Atemzug mit Judäa genannt wird. Samaria, das Land, in dem die Menschen die Ursünde gegen Gott begangen haben und an Gott und Götter geglaubt haben. Im heiligen Land, in der Gemeinde und aber auch außerhalb, in unserem Umfeld, in unserem unchristlichen Umfeld, sollen wir Zeugen sein und schließlich noch bis an das Ende der Erde. Aber wo ist das Ende der Erde? Wenn ich in Deutschland frage, wo ist das Ende der Erde, dann sagt ihr vielleicht die Fidschi-Inseln. Wenn ich in den Fidschi-Inseln frage, wo ist das Ende der Erde, dann sagen die Deutschland. Wer hat recht? Es kommt immer auf den Standpunkt an und den Standort. Und der Standpunkt der Bibel ist Jerusalem. Von hier aus ging das Evangelium in alle Welt. Und es ist auch unser Auftrag, die weltweite Mission zu unterstützen. Nachdem der Fisch den Jona ausgespuckt hat, ist nämlich Jona nach Ninive gereist und hat letztlich missioniert, hat diese Stadt missioniert. So wie Jesus, dessen letzter Wunsch sozusagen auch war, dass wir seine Nachfolger missionieren. Und was ist das größte Wunder der Jona-Geschichte? Das ist für mich nicht die Sache mit dem Fisch. Die ist natürlich passiert, das ist gar keine Frage. Aber das ist für mich nicht das größte Wunder. Das größte Wunder ist die Bekehrung einer Riesenstadt durch die Bekehrung eines Einzelnen. Einer predigt und eine Riesenstadt vom König abwärts bekehrt sich. Das ist das größte Wunder der Jona-Geschichte. Mein Vater, der auch im Predigtdienst war, pflegte oft zu sagen, Petrus hat gepredigt, einer hat gepredigt und 3000 haben sich bekehrt und heute muss man 3000 Mal predigen, bis sich einer bekehrt. Ein einziger Mann predigt und vom König abwärts alles tut Buße. Unfassbar, das größte Wunder für mich in dieser Geschichte. Nachdem Jona gehorsam war, konnte Gott auch über alle Maßen Großes tun. Und wenn wir ihm gehorchen, kann uns Gott auch als ein Werkzeug einplanen. Wenn wir dagegen ungehorsam sind, dann muss Gott immer wieder hinter uns hergehen und manchmal auch durch die ungewöhnlichsten Wege zum Ziel führen. Natürlich wird nicht jeder durch den Bauch eines Fisches geführt. Also ich war noch nie im Bauch eines Fisches. Bei den etwas sanfter veranlagten Menschen wie Jona kommt Gott meistens auch mit sanfteren Methoden zum Ziel. Aber wie auch immer, für jeden gilt trotzdem, nur wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Das heißt, man muss auch manchmal Opfer bringen. Man muss auch Dinge tun, die einem nicht so gefallen. Aber wir dürfen eins auch wissen, wenn die Wellen über uns zu Schlammen schlagen, es ist auch ein Lebenszeichen. Wenn Schmerzen kommen, können wir wissen, nicht Krankheitszeichen, sondern Lebenszeichen. Gott ist bei uns. Wenn die Kräfte schwinden und uns die Angst überfällt, können wir erst recht wissen, nicht Todeszeichen, sondern Lebenszeichen. Am Ende steht nicht das Grab und der Tod. Am Ende steht die Herrlichkeit bei Gott. Das ist die beste Botschaft, die man bringen kann. Eine bessere kann es gar nicht geben. Ich habe vorhin zu Frank gesagt, dass ich auch sehr getrauert habe, als meine liebe Mutter verstorben ist, obwohl ich wusste, sie ist beim Herrn. Aber es ist doch ein Unterschied, ob jemand trauert und weiß, es ist aus, fertig, nichts mehr da, oder ob ich weiß, meine Mutter ist beim Herrn und darf vielleicht jetzt dieser Predigt zuhören, ich weiß es nicht, wird sie sich sicher freuen drüber. Sie ist beim Herrn und das ist eine Perspektive und ein Trost, den können Menschen gar nicht geben, den kann nur Gott geben. Und das können wir auch aus der Jona-Geschichte lernen. Die Menschen in Jona ändern ihr Leben, kehren um. Jesus beauftragt seine Jünger, in alle Welt zu gehen und die frohe Botschaft zu verkündigen. Und in aller Welt kehren Menschen um, ändern ihr Leben. Und dass wir heute Morgen hier in Riedlingen zusammenkommen, ist ein Ergebnis des Jona-Zeichens. Das Ergebnis der sichtbaren Liebe Jesu zu uns. In einem Lied, das wir jetzt gleich singen werden, sind diese drei Punkte sehr schön zusammengefasst. Der erste Punkt war ja die Kreuzigung, der Tod. Und da heißt es, in diesem Lied, Jesus ist kommen, heißt eine Strophe, Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Dann der schöne Satz, Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm, also auch deine und meine. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Dann die Auferstehung war der zweite Punkt. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der macht recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Und der letzte Punkt ist die Mission. Ich habe früher mal unseren schönen Gemeindechor, durfte den Gemeindechor dirigieren, viele Jahre lang. Wenn ich jetzt vor dem Chor stehen würde und würde dieses Lied singen lassen, diese Strophe käme dran, dann würde ich sagen, diese Strophe singt er jetzt im Forte, also stark, kräftig, fortissimo, dass es alle hören. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt enden, das ist die Mission. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt enden, eilet zum Gnadenpanier. Schwöre die Treue mit Herzen und Händen, sprechet, wir leben und sterben mit dir. Das ist der Auftrag, den wir haben. Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden. Jesus ist kommen, sagt aller Welt enden. Amen.